Herzlich willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Benjamin Brömme, selbst erfolgreicher Podcast von Mein Athlet und ein erfolgreicher ehemaliger Sprinter in der deutschen Leichtathletik. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch: Bodybuilding meets Leichtathletik oder von Podcaster zu Podcaster. Herzlich willkommen, Benjamin Brömme.
Ja, hallo Benjamin. Nochmal recht herzlich willkommen in der Podcast-Folge von Stronger Than You. Ich freue mich, dich als Gast heute bei mir zu haben. Ich hatte es schon angekündigt, du bist erfolgreicher Sprinter gewesen in der Leichtathletik und jetzt betreibst du den Podcast Mein Athlet. Und es ist schön, jemanden auch einmal als Gast zu haben, der etwas ganz, ganz anderes aus sportlicher Sicht macht, als ich das tue. Schön, dass du da bist.
Ja, Olaf, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch und bin auf unsere Themen gespannt.
Mhm. Ja, ich habe natürlich auch erstmal mir vorgenommen, dich unseren Zuschauern auch in deinem Metier, aus dem du früher kommst, etwas genauer vorzustellen. Du korrigierst mich bitte, wenn ich in meiner Recherche irgendetwas falsch sage. Ja. Einer der besten deutschen Sprinter bist du gewesen in deiner aktiven Zeit. Bestzeit 10,49. Mehrfach im Finale der deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Und du bist also, was diesen Bereich angeht, eher durch Zufall hingekommen, nämlich über den Fußball. Ich hoffe, das stimmt so, was ich in der Recherche herausgefunden habe. Erst Fußball, dann Leichtathletik.
Genau, das passt alles ziemlich gut. Also ich war, ich würde sagen, in der erweiterten deutschen Spitze über 5 bis 10 Jahre. Ich war über die 100 und 200 Meter jeweils mal im Finale. Und mein Weg in die Leichtathletik lief im Prinzip so ab, dass ich in meiner Jugend Fußball gespielt habe und man dort eben schon gesehen hat, okay, der hat Talent zum Sprinten, fußballerisches Talent hat er nicht. Und ich habe allerdings in einem sehr, sehr kleinen Ort gewohnt. Da gab es nicht die Möglichkeit, Leichtathletik auszuüben. Und dementsprechend bin ich dann auch erst mit 18 Jahren das erste Mal in meinem ersten Leichtathletikverein aufgeschlagen.
Ist sehr, sehr, sehr spät, ja, wenn man das so nimmt mit 18, ja. Die meisten starten ja da schon viel, viel früher, eher mit 10 oder 12. Und bist du angesprochen worden oder war das deine eigene Idee, weil du tatsächlich gemerkt hast beim Fußball, ich kann zwar nicht kicken, aber ich bin schneller als die anderen?
Also ich muss sagen, ich bin schon Fan der Leichtathletik seit meiner Kindheit. Also die Olympischen Sommerspiele 1992, das sind so die ersten, an die ich noch Erinnerungen habe. Da fand ich das damals schon immer faszinierend, wenn die Männer und Frauen da gesprintet sind, 100, 200, 400 Meter. Das war für mich damals einfach schon immer das Highlight. Und wie gesagt, beim Fußball hat man gesehen, mit Ball bin ich schon deutlich schneller als alle anderen ohne Ball. Und ich habe mich eben immer gefragt, wie schnell bist du denn dann tatsächlich gegen, wenn du gegen Leute antrittst, die das auch tatsächlich trainieren. Und so kam es dann, dass als ich dann, ja, mit 18 macht man Autoführerschein, die Möglichkeit hatte, einfach mal da beim Training aufzuschlagen und zu sagen, ich möchte das mal probieren. Und so kam das dann eben.
Und wenn du damals mit 18 in das Training dort eingestiegen bist, das ist natürlich auch nochmal ganz anders, eine neue Struktur da zu lernen, als die ich auch, wenn man das semi oder vielleicht ganz professionell betreibt, ja, das war natürlich auch nochmal ganz neu, oder? Wenn du zurückblickst.
Ja, definitiv. Also wir haben jetzt keinen besonders hochklassigen Fußball gespielt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Das Training, da ging es eigentlich eher darum, dass man sich mit seinen Freunden auf dem Platz trifft und so ein bisschen kickt. Und der Wettkampfgedanke oder der Siegeswille, der war da jetzt nicht so vorhanden. Und ich sag mal, gerade die 100 Meter sind für mich so die ursprünglichste Wettkampfsportart. Also alle starten auf einer Linie, alle haben erstmal die gleichen Voraussetzungen und für mich gibt es keine Sportart, wo es mehr diesen Gedanken Mann gegen Mann im Sport gibt als im 100-Meter-Sprint. Und dementsprechend war auch das Training dann in dem Verein anders aufgebaut, auch die Einstellung. Also jetzt in einem Fußballverein oder in Ballsportarten ist es ja immer so, man ist auch immer davon abhängig, wie trainieren deine Mitspieler oder wie fit sind deine Mitspieler, und in Einzelsportarten gibt es einfach mehr Eigenverantwortung, und das habe ich eben auch dann am Anfang gemerkt, und ist auch ein Punkt, der mir von Anfang an sehr gut gefallen hat, dass wenn ich vernünftige Leistungen im Training bringe und mich da reinknie, dass dementsprechend auch die Ergebnisse besser werden, als wenn ich ja nur 50 oder 20% im Training gebe.
Ja, du bist eben auch absolut gefragt in dem Moment. Du kannst dich auf niemand anders verlassen. Du musst davon ausgehen, dass alle anderen, das ist ja, wenn man Natural Bodybuilding oder auch Kampfsport nimmt, aus dem ich ja ursprünglich komme, du musst dein bestes Paket bringen an dem Tag. Weil du davon ausgehen musst, alle anderen bringen ihr Bestes auch. Ja, du kannst nicht damit rechnen, dass einer schwächer sein wird oder weil du ihn vielleicht mal straff anguckst, dass er dann langsamer läuft. Na, das wird in dem Fall natürlich nicht passieren. 1992 Olympische Spiele Barcelona. Ja, da hatten wir vorher 88 war Seoul mit Ben Johnson. Na?
Ja.
Ben Johnson im Finale, und es ist ja eigentlich, wenn man in die Zeit zurückguckt, mal völlig unabhängig von dem, von der Doping-Geschichte, die da um ihn natürlich sehr präsent ist oder sehr präsent auch war, weil er ja mehrfach erwischt wurde. Und ich schaue mir die Sprinter an, die haben sich natürlich auch optisch total verändert. Ja, früher waren das massenweise solche totalen Muskelpakete, die sicherlich auch problemlos in einem Bodybuilding-Wettkampf in der leichteren Gewichtsklasse hätten antreten können mit entsprechendem Training. Und heute gehen wir mal zurück auf den erfolgreichsten Sprinter der letzten 10 Jahre, Usain Bolt, natürlich auch noch muskulös, aber eben deutlich schlanker, deutlich leichter. Das hat sich verändert über die Jahre, oder?
Ja, absolut. Also die 100 Meter, die sind nochmal deutlich technischer geworden. Also es geht da um so viele Feinheiten beim Start, in der Beschleunigungsphase, in der Maximalgeschwindigkeitsphase, dann auch in der Phase, wo man wieder langsamer wird, wo es einfach um Hebelverhältnisse, um Mechanik geht. Und da wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten so viel dran gefeilt, dass die Sprinter heute auch größtenteils eine andere Figur haben als noch vor 30 Jahren.
Ich denke auch natürlich neben solchen Erkenntnissen aus der Biomechanik, die da immer zur Anwendung kommen, was man ganz gut auch in deinem Podcast immer wieder hört, du hast ja da auch absolute Fachleute da gehabt, spielt natürlich auch noch ein verändertes Training eine Rolle, ne? Und ich weiß nicht, war bei dir noch die Zeit, wo du viel unter der Hantel gelegen bist, oder war das da schon nicht mehr da? Weil die Sprinter früher, wenn ich Bilder aus der Zeit vom Training von denen sehe oder auch Filme, da waren auch erstmal Kniebeugen und Bankdrücken angesagt. Ne? Wo es sich unmittelbar schlüssig
braucht. Also bei mir war es tatsächlich, also bei mir war es tatsächlich in den ersten Jahren so, in meinem ersten Verein in Wetzlar habe ich überhaupt kein Krafttraining gemacht. Da war es auch noch bei vielen anderen Sprintern in Deutschland so, dass man da eher mit einem kritischen Blick drauf geschaut hat und wenn dann nur ganz dosiert einige wenige Kraftübungen gemacht hat, vielleicht noch Sprünge gemacht hat, um eventuell Explosivkraft aufzubauen, aber dass ich dann tatsächlich spezifisches Krafttraining ausgeübt habe, auch olympisches Gewichtheben, das kam erst nach 4-5 Jahren, als ich zu Eintracht Frankfurt gewechselt bin. Also mein erster Verein war die LG Wetzlar in Mittelhessen, ist eine kleinere Stadt, und erst als ich dann in meine spätere Trainingsgruppe hier nach Frankfurt gekommen bin, war dann Krafttraining tatsächlich ein Thema. Also das ist wahrscheinlich so ein Stück weit überraschend, das war so Anfang der 2000er Jahre, dass da gar nicht so viel unter der Hantelbank gelegen wurde. Aber dann eben hier in Frankfurt erstmal so die grundsätzlichen Übungen, also Kniebeugen, Kreuzheben, Umsetzen, solche Sachen, und eben auch Allgemeinathletik. Ein stabiler Rumpf ist natürlich auch sehr, sehr wichtig beim Sprinten. Das waren dann die Übungen, die da mit eine Rolle gespielt haben, wobei wir da auch nie mehr als zwei Krafteinheiten in der Woche ausgeübt hatten.
Wurde da richtig schwer trainiert?
Also meine Bestwerte im Kraftbereich waren über die bei den Tiefkniebeugen waren es 145 Kilo bei 78 Kilogramm Körpergewicht, Kreuzheben damals tatsächlich nur 130 Kilo rumänisches Kreuzheben und also im Prinzip mit gestreckten Knien, dass das mehr aus dem Beuger kommt. Und beim Umsetzen, das war jetzt aber auch eine Übung, die lag mir überhaupt nicht, da waren es, ich glaube, 80 Kilo, 85 Kilo, also jetzt keine besonders herausragenden Werte jetzt im Kraftbereich. Also auch wenn die Top-Sprinter heute nicht mehr die Figur haben wie vor 30 Jahren, ist beim Tiefkniebeugen auf jeden Fall das Zweifache des Körpergewichtes schon so im Prinzip das Maß aller Dinge.
Wobei das für 78 Kilogramm Körpergewicht trotzdem nach meiner Meinung ansprechende Werte sind. Selbst wenn man nochmal berücksichtigt, dass du ja nur zweimal in der Woche Krafttraining gemacht hast und das gar nicht deine Ausrichtung war. Ja. Und bei beiden, sag ich mal, Anteilen im Training, also dem Laufen, dem Sprinten und natürlich hier dem Gewichteheben auch ganz andere Fasern wieder beansprucht werden. Deswegen finde ich die Kraftwerte schon bemerkenswert. Also kannst du mir glauben, das ist auch ein Bereich, den nicht jeder Bodybuilder mit 78 Kilogramm Körpergewicht schafft. Ne? Da ist der Powerlifter sicherlich selber schon, aber auch nicht jeder Bodybuilder.
Ne? Ja, beim Sprint ist es eben so eine Mischung aus den Bewegungsausführungen, Kraftwerten. Mhm. Also wenn man von Grund auf schon gute Kraftwerte hat, muss man vielleicht gar nicht mehr dann auch so viel Krafttraining machen. Aber um bestimmte Bewegungen ausführen zu können oder Bewegungsabläufe ausführen zu können, muss man ein bestimmtes Kraftniveau haben. Also das ist so eine Grundvoraussetzung einfach dafür. Und deswegen ist es auch im Sprint, auch bei mir in der Trainingsgruppe, sehr individuell alles behandelt worden. Aber es war auch dann irgendwann auch ein wichtiges Thema.
Ja. Deine Meinung zu Usain Bolt, erfolgreichster aller Zeiten, kann man schon auf jeden Fall mal sagen. Und der ist sicherlich in einer anderen Galaxie gelaufen, oder?
Ja, das muss man schon so sagen. Also ich bin auch mal gespannt, wann seine oder ob seine Weltrekorde irgendwann gebrochen werden. Wie gesagt, aus den biomechanischen Gesichtspunkten ist es natürlich irgendwo eine Vorbildfunktion. Er hat halt auch körperliche, die absoluten perfekten körperlichen Voraussetzungen für den Sprint gehabt. Man hat zwar immer gesagt, er wäre am Start relativ langsam, weil er so groß ist und relativ lange Beine, lange Unter- und Oberschenkel hat. Aber tatsächlich bei seinen Weltrekordläufen war er auch über die 60 und über die ersten 30 Meter unglaublich stark. Das waren auch mit die schnellsten Zeiten, die über diese Strecken gelaufen wurden. Und dann, ich sag mal, im Maximalgeschwindigkeitsbereich war er einfach unschlagbar. Also da hat er einen Schrittlängenvorteil von 30 Zentimeter gegenüber seinen Hauptkonkurrenten gehabt, damals Tyson Gay und Justin Gatlin. Und wenn du bei gleicher Schrittfrequenz 30 Zentimeter bei jedem Schritt aufholst, dann bist du unschlagbar für deine Gegner.
Ich habe über ihn zwei interessante Sachen auch gelesen. Ja, also zum einen das, was du hier auch sagst. Zum anderen war wohl auch seine mentale Stärke gegenüber den anderen ein großer Vorteil, weil er war sehr unbeschwert bei allem. Ich hatte, ein Satz war so, lautete in etwa, er hat sich nie groß Gedanken gemacht. Nun weiß man nicht, ob das den Tatsachen entspricht, aber er wirkte auch immer relativ gelöst. Außer vielleicht bei seinen letzten Starts, wo klar war, er wird aufhören und er auch nicht mehr hundertprozentig fit, weil verletzt gewesen ist. Und der wirkte auch immer wirklich so extrem locker, ohne arrogant zu sein. Ja. Hatte da mal einen Scherz gemacht ins Publikum. Ich erinnere mich an diese Geschichte da mit der Trinkflasche oder dem Becher, den er da weitergegeben hat. Und dann auch immer das mit der Fahne und sehr fair zu seinen Gegnern. Und natürlich, was er sich nicht verkneifen konnte, war auf der Ziellinie das Grinsen. Und keiner guckt nach links und rechts eigentlich bei 100 Metern. Es sei denn, er hat so einen Vorsprung wie er.
Ja. Ja, das ist richtig. Also was er definitiv gut konnte, war dieses Umschalten dann in diesen Wettkampfmodus und auch das dann wirklich erst sehr, sehr spät im Prinzip, wenn er in den Block gegangen ist. Und auch gerade bei den 100 Metern und auch bei Meisterschaften ist die mentale Stärke, die er definitiv hatte, auch mitentscheidend. Also bei einem der letzten Rennen bei der Weltmeisterschaft gegen Justin Gatlin lag Justin Gatlin ja bis, ich glaube, 80 Meter oder 70 Meter noch vor Usain Bolt. Und man hat dann einfach gesehen, dass er einfach verkrampft wurde und dadurch mehr oder weniger aus dem Schritt kam und auf dem letzten Meter das Rennen dann noch abgeben musste an Bolt. Und da sieht man einfach, wie entscheidend da auch der Kopf ist neben der körperlichen Fitness.
Ich habe in dem Zusammenhang mit etwas Interessantes in dieser einen Podcast-Folge über Sportpsychologie gehört bei dir. Und da sagte der Gast, den du bei dir hattest, dieses krampfhafte Versuchen, noch schneller zu laufen, nach 60 Metern beispielsweise, lässt einen nur noch mehr verkrampfen.
Ja.
Und obwohl man locker ist. Deswegen wäre es wohl sehr häufig so, dass es viele Athleten gibt, die im Training viel stärkere Zeiten laufen, als sie am Ende im Wettkampf auch bringen können oder könnten. Ist dir das ähnlich gegangen?
Ich war tatsächlich auch mehr der Wettkampftyp. Also da hast vollkommen recht. Es gibt die Trainingsweltmeister und diejenigen, die den Wettkampf oder den Druck oder den Stress aus dem Wettkampf nochmal benötigen, um dann nochmal ein bisschen mehr Leistung abrufen zu können. Aber da gibt's wirklich diese beiden Typen. Das habe ich auch bei mir in der Trainingsgruppe erlebt. Dass da Leute verkrampfen. Und du sprichst da das Interview mit Henning Trien an und genau, der erklärt es auch sehr, sehr gut. Das ist, wenn das Großhirn anfängt zu arbeiten in einem 100-Meter-Sprint, dann ist das immer schlecht, weil das sind eigentlich alles automatisierte Bewegungsabläufe. Und wenn man da anfängt zu denken, dann wird man einfach fest verkrampft und wird langsam. Und bei mir war es tatsächlich immer so, ich hatte einen eher schlechten Start. Das heißt, ich war die Situation gewohnt, auf den ersten 20, 30 Metern hinter anderen Leuten zu laufen. Und ich bin für einen Sprinter auch relativ groß mit 1,90 und hatte da auch in gewisser Weise einen Schrittlängenvorteil gegenüber anderen und habe das dann meistens relativ gut hinbekommen, einfach locker zu bleiben und zu wissen, okay, wenn ich dann erstmal in der Maximalgeschwindigkeitsphase bin, dann komme ich an die anderen ran und oft ist mir das dann tatsächlich auch gelungen. Aber bei manchen Athleten hat man dann tatsächlich auch schon vor den Läufen gesehen, okay, die sind so angespannt, die denken jetzt so viel nach, die Leistungen, die im Training abrufen können, das schaffen die heute nicht.
Das aber ist tatsächlich auch in vielen anderen Sportarten auch der Fall. Ja, ich erlebe das oft genug auch im Kampfsport beispielsweise. Bevor es in den Ring geht, die Leute trainieren hochintensiv, sind eigentlich von ihrer grundsätzlichen Fitness on point. Und dann kommt es im Ring zur Auseinandersetzung und dann fehlt jedwede Konzentration. Ja, und das hast du ganz, ganz oft. Oder im Bodybuilding, wo quasi innerhalb der letzten 24 Stunden wird dann die Topform verfehlt. Auch das gibt es. Ja, das sind ja immer so punktuelle Geschichten bei uns, ne? Die kleinste Kleinigkeit und dazu vielleicht noch ein nicht gekanntes Maß an Cortisolausschüttung und schon ist die Muskulatur, die wie bei Günther von Hagens aussehen soll, ja, unter einem Wasserfilm begraben. Das sind auch solche Dinge und ich denke, am besten ist es natürlich, wenn man es einrichten kann, dass man frei im Kopf ist am Wettkampf, aber das ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Und der Moment, in dem man beginnt, sich mehr Gedanken darüber zu machen, ist einfach auch schon der, wo es schief laufen kann, denke ich. Ne?
Deswegen gibt es auch tatsächlich in der Leichtathletik immer mehr Spitzensportler und Sportler, die auch mit Sportpsychologen zusammenarbeiten. Weil viele sich einfach sagen, wenn ich jahrelang auf einen Saisonhöhepunkt hintrainiere, sei es Deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Olympiafinale, der Körper ist zu 100% trainiert, ich bin fit. Und wenn dann in den entscheidenden Sekunden oder Minuten der Kopf versagt, dann ja, ist das unverzeihlich. Und viele sagen dann mittlerweile auch, ist es dann auch unprofessionell, diesen Bereich komplett außen vor zu lassen. Deswegen ist es mittlerweile absolut üblich, dass da sehr, sehr viele mit Sportpsychologen, Mentaltrainern zusammenarbeiten.
Ja, bei Bodybuilding ist es so, da hat jeder seinen Trainer mit Backstage. Ja, das der sollte dann nach Möglichkeit auch sowas wie der Taschentherapeut sein, okay, wie ich immer sage. Ja, und klar hat jeder Trainer auch immer eine mentale Verantwortung gegenüber seinem Athleten, aber er wird auch nicht alles können. Ja, dafür gibt's ausgebildete Leute, das muss man auch sagen, die haben das gelernt, studiert und die sind nicht ohne Grund an dem Punkt, an der Position, wo sie sind. Das ist auch ganz klar. Und man sieht, dass sich eben auch der Sport eigentlich auf alle Sportarten betrachtet, auch so in didaktischer Hinsicht vollkommen verändert hat. Ja, wie herangegangen wird. Also vor vielleicht 20 Jahren hat sich noch gar keiner darüber Gedanken gemacht, dass man einen Mentalcoach braucht. Da gab es erste Ansätze dafür.
Ja,
sicherlich.
Ja, ja klar, weil das, angenommen, du bist jetzt in einem vor einem wichtigen Kampf oder vor einem wichtigen Finale und du merkst, okay, das stresst mich jetzt in einem ungesunden Maße oder in so einem Maße, dass ich nicht mehr meine Leistungsfähigkeit abrufen kann, die ich eigentlich brauche, um das Ganze hier zu gewinnen. Und wenn man dann einfach Tools an die Hand bekommt, mit diesem Stress umzugehen, den abzubauen oder zu positiv zu nutzen, dann kann das am Ende entscheidend für Sieg oder Niederlage sein.
Das ist hundertprozentig richtig. Und es gibt auch so simple Dinge wie, es muss nicht mal so hochwissenschaftlich sein, wie meine Cortisolausschüttung ist zu hoch. Ja,
ja.
Es gibt so simple Dinge wie, ich habe Lampenfieber. Ne? Das gibt es. Ne? Geh auf eine Bodybuilding-Bühne und in dem Raum sitzen 1000 Leute. Da hast du Lampenfieber. Das steht mal fest. Die Tribüne im Stadion ist auch nicht so weit weg. Alle Leute, die du möglicherweise kennst oder nicht kennst und die aber dich kennen und dich dabei sehen, ist alles auf dich in dem Moment gerichtet, alle Augen. Und da kriegst du natürlich auch Lampenfieber. Da ist einfach auch die Aufregung groß. Und das ist natürlich auch im Kampfsportbereich, ist es nicht viel anders. Ne? Da bist du auch unglaublich aufgeregt. Ein gewisses Angstpotenzial ist auch dabei. Ich habe da weniger Angst zu verlieren. Ja, aber bei einer körperlichen Auseinandersetzung hast du natürlich auch einen ordentlichen Respekt vor dieser Auseinandersetzung. Wenn du den nicht hast, dann sind auch deine Sinne dafür nicht scharf genug. Und die brauchst du alle. Ein Höchstmaß an Konzentration und vor allen Dingen natürlich auch koordinative Fähigkeiten. Und das brauchst du in jeder anderen Sportart genauso. Ne? Das braucht man im Sprint, wie im Boxen, wie im Bogenschießen. Ne? Und da ist es einfach wichtig, dass man sich auch in der heutigen Zeit sehr viel mehr Gedanken über dieses Thema Mindset und Sportpsychologie macht. Und was mich von dir zu hören als Fachmann die Meinung interessiert, was glaubst du, warum kommen so viele exzellente und sehr, sehr starke Sprinter eher aus Übersee, USA, Jamaika? Ich meine, es gab einige Jahre mal einen Linford Christie aus Großbritannien, der weit vorne mitgelaufen ist, aber die Europäer sind in diesem Bereich einfach nicht so stark. Ist es so ein Überangebot an Athleten aus dem amerikanischen Schulsport, aus dem Fördersystem dort?
Also in den USA herrschen halt einfach deutlich bessere Bedingungen für die Leichtathletik, für den Sprint als jetzt in Deutschland. Einfach, wenn man sieht, wie viele College-Studenten tatsächlich oder auch an der Highschool Leichtathletik machen, auch in einem professionellen oder einem ambitionierten Amateurbereich, dann ist der Pool, auf den man da zurückgreifen kann, einfach viel, viel größer als bei uns. Dann trainingswissenschaftlich muss man sagen, haben die in den USA auch noch einen gewissen Vorteil, zumindest in den letzten Jahren gehabt. Da wird hier in Deutschland auch so langsam aufgeschlossen. Gerade jetzt die jüngere Generation von deutschen Sprintern, die sind in den letzten Jahren sehr, sehr stark geworden. Aber das ist einfach eine Kombination aus vielen Punkten. Also es ist zum einen betreiben dort viel mehr Leute diesen Sport. Das heißt, man hat einfach, ja, der Pool an möglichen Talenten, die dabei herauskommen oder die diesen Sport betreiben, ist größer. Es gibt trainingswissenschaftlich ein breiter aufgestelltes Umfeld, die Trainingsbedingungen insgesamt sind auch besser jetzt gerade im Winter. Ich sag mal, wenn wir jetzt im Dezember in Florida bei 30 Grad oder bei 28 Grad und Sonnenschein trainieren, dann ist das was anderes, als wenn man hier in Deutschland bei 4 Grad und Regen versucht, Sprints auf der Bahn zu machen. Also es geht nicht, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Dementsprechend geht man in Hallen, aber nichtsdestotrotz ist auch sind die klimatischen Bedingungen ein gewisser Nachteil für die Athleten hier in Deutschland. Und auch bei den Briten ist es so, dass insbesondere um die Olympischen Spiele auch 2012 in London, da im Vorfeld sehr, sehr viel gemacht wurde. Da wurde viel investiert in Trainingsanlagen, in Trainer, in die Weiterbildung. Und das sieht man auch heute noch bei den britischen Sprintern, dass da sehr, sehr viele, sehr starke Leute bei herausgekommen sind. Also das sind für mich so die wichtigsten Punkte, warum es da immer noch so große Unterschiede gibt.
Ich habe mich mit einer Klientin unterhalten über dieses, ich nenne es mal etwas weitergreifend, Sportfördersystem in den USA, weil die einige Jahre in den USA gelebt hat und dort auch zur Schule gegangen ist. Und sie sagt halt, es macht halt jeder einfach eine Sportart. Es macht halt. Und du hast eben als junger Mann beispielsweise, machst du entweder Leichtathletik oder Ring und oder Football, meistens sogar noch zwei Sachen, einfach auch, weil es die Möglichkeit gibt, Stipendien zu erwerben, ja. Weil es natürlich die Möglichkeit gibt, sich vielleicht aus einer sozial schwächeren Ebene herauszuarbeiten. Und insofern denke ich, dass so eine Geschichte dem auch förderlich ist. Und die haben wohl auch ich hatte das vor einigen Jahren gelesen, ein ganz anderes Sichtungssystem, was das angeht. Und diese, du korrigierst mich, wenn ich etwas falsch sage, bitte. Aber die amerikanischen Trials, also die Vorausscheidungen zum Beispiel für die Olympischen Spiele, das sind ja immer gleich 4, 5 Athleten in diesen wichtigen Leichtathletik-Sportarten mit dabei, die in jedem Fall auch alle eine Medaillenchance hätten bei Olympischen Spielen.
Ja,
ne?
Ja, definitiv.
Ja. Nicht so wie bei den Deutschen ist es ja so, da habe ich immer das Gefühl, gib uns ein Werkzeug und wir machen eine Goldmedaille. Ja. Werf den Speer, die Kugel, den Hammer, da sind wir mit dabei. Oder was ganz wichtig ist, diese Mischung aus mehreren Disziplinen wie im Zehnkampf waren immer ganz weit mit vorn. Also wenn man über die Jahre zurückgeht, sag verallgemeinern wir mal deutsche Sportler aus Ost und West, Thorsten Voss, Jürgen Hingsen,
Frank Busemann,
ja, muss man auch dazu sagen, auch die neuere Generation hat auch deutlich ein Wörtchen mitzureden. Dritte, zweite Plätze bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften.
Niklas Kaul, der jüngste Zehnkampf-Weltmeister aller Zeiten.
Ganz genau, ja, und das sind eben auch Sachen, wo ich sage, ja, sobald sich's irgendwie mischt, eventuell was mit Mannschaft oder mit Werkzeug zu tun hat, sind wir stärker. Ich bin aber noch nicht auf einen Nenner gekommen, Benjamin, warum das so ist. Ich kann es mir nicht erklären. Ja.
Das Wenn ist eine sehr, sehr gute Frage. Im Laufbereich Nils Schumann, Olympiasieger 2000, gut, das ist auch jetzt 20
aus
Jahre
aus Mühlhausen,
her.
Ja, in Thüringen. Ja,
ja, genau. Ja. Also auch da, zumindest in der Mittelstrecke, sind wir konkurrenzfähig. Wie gesagt, im Sprint es sind viele Faktoren, die da einfach mit reinspielen. Aber wie gesagt, gerade die jüngere Generation um Dennis Almas, Joshua Hartmann, da sind schon sehr, sehr starke Sprinter mit einem großen Talent vorhanden. Und wie gesagt, auch das Umfeld, das Trainingsumfeld hat sich da in den letzten Jahren doch nochmal deutlich verbessert. Und wer weiß, was es da noch in den nächsten Jahren auf uns zukommt.
Ich hoffe, dass es viel sein wird. Man darf nicht vergessen, dass einige Disziplinen aus der Leichtathletik zu den olympischen Grundsportarten gehören. Ja, und deswegen kann ich das nur inständig hoffen, dass auch weiter Athleten aus Deutschland dort ganz nach vorne kommen. Ich wünsche es denen. Ich bin auch absoluter Leichtathletik-Fan. Ich habe es dir im Vorgespräch gesagt. 80er, ja. 90er mitgefiebert. Und die Namen, die sagen mir tatsächlich alle noch was aus dieser Zeit. Es gab ja wirklich überragende Sportler, auch multitalentierte Athleten wie Carl Lewis, ein Vorzeigeathlet schlechthin für mich, auch von seiner Person her. Ich will jetzt nicht sagen, dass er bescheiden ist, aber er ist skandalfrei über die Jahre auch immer geblieben und fantastische Wettkämpfe hat er uns geschenkt. 100, 200 Meter Weitsprung, die 4x100 Meter Staffel und einfach wirklich ein überragender Athlet auch gewesen ist. Und was mir an den Leuten auch immer gefällt, ist deren hochdisziplinierte Einstellung. Ja, und die arbeiten und das muss man sich auch immer mal vor Augen halten, was die eigentlich leisten. Ja, auch an Disziplin, auch in ihren jungen Jahren, auf was sie verzichtet haben. Ja, um so weit zu kommen.
Ja.
Und muss das eben mal sagen, wenn jemand wie Carl Lewis so weit gekommen ist, der hat ab seinem 12. Lebensjahr kaum Privatleben gehabt. Der hatte Schule und der hatte Training und das war's.
Ja, ja. Da hatte ich auch vor einiger Zeit ein Interview geführt mit Wolfgang Heinig. Das ist unter anderem der Trainer von Gesa Krause, der deutschen 3000 Meter Hindernisläuferin. Die sollte vielen deiner Hörer auch ein Begriff sein. Katharina Steinruck hat er auch mal trainiert. Seine Tochter, das ist eine der besten deutschen Marathonläuferinnen. Und ihn habe ich ihn auch mal dazu gefragt, wie sieht denn so ein langfristiger Trainingsaufbau bei Ihnen aus? Weil er eben auch viele seiner Athletinnen und Athleten über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet hat. Und da ist es wirklich so, dass die Trainingsplanung über, ja, im Prinzip einen Olympiazyklus von 4 Jahren geht und auch Höhentrainingslager, die da absolut wichtig in der langfristigen Planung sind, so aussehen, dass es dann für die Athleten bis zu 6-7 Mal im Jahr für einen Monat nach Kenia in die Höhe geht, um dort an der Leistungsfähigkeit zu arbeiten und dann wirklich das auch systematisch über Jahre aufzubauen. Und da auch im Laufbereich ist der Verzicht dann nochmal viel, viel größer und der Trainingsaufwand.
Ja, die investieren unglaublich viel da auch rein und das sind nun nicht jeder verdient im Bereich der Leichtathletik wahnsinnig viel Geld, ja. Also da hast du vielleicht 10 bis 20 Leute, die zu diesen absoluten Spitzenverdienern zählen. Und da gehört schon sehr, sehr viel Enthusiasmus dazu zu sagen, ich mache das jetzt für mehrere Jahre quasi zu meinem Beruf, ne? Und wie es eben so schön heißt, also sehr oft bekommt der Zweite oder eben weiter hinten Platzierte nichts oder sehr viel weniger. Ja, und damit muss man eben dann auch zurechtkommen und trotzdem seinen Enthusiasmus nicht verlieren und den Spaß vor allen Dingen auch an der Sache. Ja. Und
ja.
Thema Kenia und Läufer wollte ich sowieso noch dazu kommen. Auch natürlich ein sehr, sehr interessantes Thema, weil gerade aus diesem Land sehr, sehr viele Wunderläufer kommen für die Langstrecke oder auch die Mittelstrecke und die Szene auch über die letzten Jahre dominiert haben, mitunter auch waren da noch Leute aus Äthiopien und so weiter dabei, sehr, sehr gute Athleten und die wachsen einfach aufgrund der natürlichen Bedingungen ganz anders auf, die anderen Wege, die sie zurückzulegen haben, dass sie zur Schule, weiß ich nicht, eine Strecke 8 bis 10 Kilometer laufen müssen am Tag. Und ich habe mal eine interessante Geschichte darüber gelesen, dass das in erster Linie dort von der Höhenluft, den vielen Kilometern, den sie runterspulen, kommt und wohl auch, weil sie Rinderblut trinken. Was an der Geschichte nun dran ist, weiß ich nicht, aber es klingt alles gesund, was sie dort tun und man weiß einfach um die optimale Ausnutzung des Blutsauerstoffgehaltes durch die Höhenluft und es ist ja nun erwiesenermaßen so, dass dort die besten Zeiten, Rekorde aufgestellt wurden. Mexiko 1968 mit diesem Weitsprung-Weltrekord, der erst viele Jahre später in einem Wettkampf zwischen Mike Powell und Carl Lewis pulverisiert wurde.
Ja. Und ja. Im Langstreckenbereich ist die Höhe dann im Wettkampf nicht so ideal, aber fürs Training natürlich schon. Hm. Und was dann auch bei den Läufern aus Kenia, Äthiopien nochmal dazu kommt, man muss halt auch da sagen, es ist der absolute Volkssport. Also es ist einfach beeindruckend, wie viele Leute da wirklich den Laufsport betreiben, auch einfach vor dem Hintergrund zu wissen, wenn ich mich da etablieren kann, kann ich einfach meine gesamte Familie mit durchbringen. Und dementsprechend ist auch die Motivation da auch nochmal eine ganz andere.
Ja, das ist ganz, ganz klar. Wenn sich diese Chance einfach ergibt, die können ja nun wirklich aussorgen auch damit, ja, wenn sie dort Geld verdienen. Und
ja,
da ist natürlich ein anderer Zug nochmal dahinter. Eine ganz interessante Begebenheit, die dich als Vollblut-Leichtathlet interessieren wird. Ich habe vor einigen Jahren die Tochter von Rudolf Habig kennengelernt. Der sagte ja mit Sicherheit auch noch was. Der 800 Meter Wunderläufer der 30er Jahre und 40er. Und ich hatte sie dann gefragt, weil mir diese Namensgleichheit sofort auffiel. Und da sage ich, haben Sie was mit dem altersmäßig, konnte das passen? Ja, schon jetzt auch 15 Jahre her. Und haben Sie was mit dem Leichtathleten Rudolf Habig zu tun? Da sagt sie, das wundert mich, dass ihn jemand in ihrem Alter noch kennt. Das war mein Vater. Und dann hat sie mir ein Buch geschenkt über ihn. Das stammte aus den 50er oder 60er Jahren und da wurde sein Training beschrieben und auch natürlich die Rekorde, die er gebrochen hat, die Wettkämpfe sind da schriftlich beschrieben worden. War sehr, sehr blumig, wie das der Autor da auch gemacht hat. Und ich war einfach auch fasziniert, ob dieser unglaublichen Willensleistung über solche Distanzen, der Sprint, ist dieses Durchstehen, ja, mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die 800 Meter quasi ab 400 Meter so zu laufen, einfach nur, um nicht mehr umzufallen, wie es oft beschrieben wird, eigentlich schon wirklich komplett in der Sauerstoffschuld zu sein und echt so zu laufen, bis die Lunge fast raushängt. Und dann dieses das Training und was ich bemerkenswert fand, auch der Rudolf Habig war jemand, der Anfang, Mitte der 30er Jahre bereits auf seine Ernährung geachtet hat. Also okay. Es muss auch schon sehr, sehr früh begonnen haben, aber der Autor eine ganz interessante Diät beschrieben, die der gehalten hat. Und ich kannte das aus Literatur aus der Zeit überhaupt gar nicht. Da wurde Wert auf Salat und sehr viel Obst gelegt. Und er war jetzt wieder einer von denen, die wenig Fleisch gegessen hatten, mit der Begründung, er sollte nicht zu viel Muskeln aufbauen, weil er dann zu schwer würde. Und bei denen wurde noch dieses Intervalllaufen propagiert. Und zwar wirklich, bis es nicht mehr ging. Ja.
Ja.
Und das hat mich auch schwer beeindruckt, was die für Einheiten absolviert haben. Trainiert man denn heute auch noch diese Umfänge wie damals oder hat sich das verändert in der Zwischenzeit?
Also Intervallläufe spielen auch heute, glaube ich, noch in den meisten Sprint- und Mittelstreckendisziplinen eine große Rolle in bestimmten Zeiträumen in der Trainingsvorbereitung und war auch immer ein Bestandteil von unseren Trainingseinheiten. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke im Aufbau, jetzt so Dezember, Januar, da waren die Trainingseinheiten schon deutlich härter als dann im Frühsommer. Und so als Beispiel eine Intervalleinheit, die wir ab und zu gemacht haben, das waren 4x4x200 Meter. Also man hat 4 Blöcke von 200 Meter Läufen gehabt. Und in jedem Block ist man 4x die 200 Meter gelaufen. Relativ schnell und dann immer nur mit 30 Sekunden Pause. Und die 30 Sekunden Pause, die haben einfach den Sinn gehabt, dass man mit einem erhöhten Puls, also es ist ja keine Erholung, 30 Sekunden nach dem Lauf, dass man mit einem erhöhten Puls und mit einem erhöhten Laktatwert in den nächsten Lauf einsteigen kann und dann schon ja mit brennenden Beinen den zweiten, dritten und vierten Lauf machen kann. Und das war ja eine meiner in Anführungszeichen Lieblingseinheit, die aber für den Aufbau, für diese spezifische Schnelligkeitsausdauer einfach wichtig war. Aber Intervallläufe glaube ich auch nicht, dass man da irgendwann drauf verzichten kann, weil man einfach über eine relativ hohe Intensität Leistungszuwächse bekommen kann, die man sonst nur über Umfänge erreicht. Also wenn man anstelle dieser 200 Meter Sprints, die wir gemacht haben, hätte man für den Aufbau einer Ausdauer auch lange Geschichten machen können. Aber längere Läufe bedeuten auch wieder eine größere Belastung für die Gelenke, für die Knochen etc. Und das ist ja etwas, was man im Leistungssport versucht, irgendwie so gut es geht, klein zu halten, weil die Belastungen einfach enorm sind. Und wenn man da ein bisschen was an sparen kann, dann versucht man das auch. Einfach um verletzungsmäßig da im grünen Bereich zu bleiben. Mhm.
Bringen diese Intervallläufe dann diese, ich habe oft diesen Begriff Tempohärte dann gehört, bringen die das?
Ja, schon. Ja. Also im Sprint trainiert man im Prinzip es geht um die Beschleunigung, es geht um die Maximalgeschwindigkeit und dann geht es auch um die Schnelligkeitsausdauer, insbesondere dann bei den 400 Metern, die Speed Endurance. Und da bringen Intervallläufe sehr, sehr viel. Also das wird dann gesteuert über die Schnelligkeit der Läufe und dann eben auch die Pausen. Umso kürzer die Pause, umso härter wird's, umso mehr geht man auch ins Laktat bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und das ist das, was man im Sprint, besonders im Langsprint, dann einfach ab einer bestimmten Strecke braucht. Und das merkt man dann auch schon im Trainingsaufbau, wie schnell das dann tatsächlich geht. Also wenn man dann in so einen Block reinkommt, wo vermehrt diese Intervallläufe gemacht werden, ist es am Anfang immer unglaublich hart. Man fragt sich, wie stehst du denn die nächsten Wochen durch? Aber so ein Gewöhnungseffekt, der tritt im Prinzip schon ab der zweiten Woche ein. Also da merkt man dann schon, okay, es wird nicht leichter, die Zeiten werden schneller. Und daran kann man einfach festmachen, dass Intervallläufe oder Intervalltraining da wirklich wichtig ist.
Wie im Krafttraining, jede Wiederholung zählt.
Ja,
am Ende, die du mit einem bestimmten progressiven Widerstand machst. Und dann wird das immer in einem Fortschritt letztendlich auch in der Leistung dann gipfeln, ja.
Ja. Bei Krafttraining war es auch so, da ist es auch, finde ich, sehr, sehr gut planbar. Also man kann ja, wenn ein langfristiger Trainingsplan im Kraftbereich aufgestellt wird, man macht davor einen Test, man weiß, du bist jetzt auf dem Stand A und du willst auf den Leistungsstand B nach, weiß ich nicht, 6, 8, 10 Wochen, dann ist ja im Trainingsplan immer schon festgelegt, in der Trainingseinheit Nummer 6 bewegst du diese Gewichte und machst so und so viele Wiederholungen. So genau kann man das im Sprint- und Laufbereich nicht machen, weil jetzt zu sagen, okay, jetzt den Lauf oder den Dauerlauf, den machst du in 2 Wochen in diesem Tempo, da funktioniert das nicht ganz. Aber bei Intervallläufen ist das auch relativ gut planbar. Also da kann man schon sagen, also diese 200 Meter Intervallläufe in Woche 1 werden die in 34 Sekunden abgespult und nach 6 Wochen schaffst du das in 28 Sekunden. Da finde ich, gibt's auch so schon Parallelen zu dem Trainingsaufbau im Kraftbereich.
Ja, diese Messbarkeit ist eben sehr wichtig, auch um das Training skalieren zu können, dann, ja. Sonst funktioniert das nicht. Das ist, mich fasziniert eben auch an diesen Sportarten, die haben halt ein Ergebnis, ja. Und das Metersprint ist es so, du gehst mit 9,9 Sekunden durchs Ziel und hast dann gegebenenfalls gewonnen. Ja. Du springst 8,10 Meter und hast in dem Fall gewonnen, weil kein anderer stärker war. Und dann beim Speerwerfen, Kugelstoßen und den anderen technischen Disziplinen ist es immer die Weite. Beim Gewichtheben oder beim Powerlifting ist es das jeweilige bewältigte Gewicht. Das hast du nun im Bodybuilding überhaupt gar nicht. Ja, da gibt es kein messbares, kein objektives Ergebnis und die Jury kann sich noch so bemühen und sagen, die Bewertungskriterien müssen objektiv sein. Am Ende wird es das nicht sein, da geht es immer um Gefallen. Und eine andere Klientin hat mal zu mir gesagt, das ist ein Beauty-Contest, was wir machen.
Ja.
Und insofern finde ich persönlich für mich aus Interesse immer die abrechenbaren Sportarten sehr viel schöner. Es ist wie im Boxen, ja, das klarste Ergebnis ist der K.O.
Ja. Und ist auch eine Sache, die ich an der Leichtathletik so mag. Also wenn du als Erster über die Ziellinie läufst, dann hast du das Ding gewonnen. Und wenn du eine bestimmte Zeit gelaufen bist, dann wird das elektronisch festgehalten und dann ist da auch nichts dran zu rütteln. Also ob dich jetzt einer der Kampfrichter mag oder nicht, ist da völlig irrelevant. Die Ergebnisse am Ende sind dann doch schon sehr, sehr objektiv.
Ja, das ist es. Das hast du beim Bodybuilding überhaupt nicht. Insofern wird man sich gegebenenfalls, wenn man nicht Erster geworden ist, immer über seine Platzierung ärgern. Ja, weil es nicht klar ist. Aber jeder, der da hingeht, der weiß es. Also letztendlich muss man auch das fair und sportlich tragen. Ich habe die Erfahrung gemacht, das gleicht sich immer wieder aus. Ja, ich bin mal mit einer unterirdischen Form in ein Finale vom Masters 1 Wettbewerb gekommen, wo ich gedacht habe, da habe ich jetzt eigentlich neben den anderen nichts zu suchen. Und vor über einem Jahr war ich in meiner absoluten Bestform und habe wirklich gedacht, ich kämpfe ums Treppchen und bin am Ende Fünfter geworden. Also das sind Dinge, mit denen musst du dich einfach abfinden in dem Bereich. Ja, dafür weißt du auch, auf was du dich einlässt. Du liest ja vorher die Bewertungskriterien und jeder, der 1+1 zusammenrechnen kann, der weiß einfach, das ist nicht objektiv.
Ja. Ja.
Was ist ein objektives
Wert? Das würde mich auch interessieren, wie ist das?
Ja.
Kennt man dann auch irgendwann die Kampfrichter und weiß, bei derjenige achtet mehr auf das oder diejenige hat mehr einen Fokus auf jenes oder wie kann man sich da auch so ein Stück weit drauf vorbereiten?
Du kennst die Kampfrichter schon und aber du weißt nicht, auf was die Wert legen. Und ich sag mal, jeder Kampfrichter, der unten sitzt, jeder Juror hat mit Sicherheit seinen bestimmten Körpertyp, den er bevorzugt. Im Natural Bodybuilding kann es natürlich nicht schiere Muskelmasse sein, sondern da geht es natürlich in allererster Linie um ansprechende Muskulosität, Symmetrie und natürlich Definition, sprich Härte, die du in den Wettkampf dann mit reinbringst, wenn du auf der Bühne stehst. Und das sind die sogenannten objektiven Bewertungskriterien. Dann kommen noch die Präsentationen mit hinzu. Da gibt es die Grundposen, die müssen gestellt werden. Aber da geht ja auch, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, hat schon nichts mit einem messbaren Ergebnis zu tun. Und du weißt nie, wie der Kampfrichter bewertet, denn es gibt nur Platzziffern. Ja. Und je nachdem, auf welche Platzziffer du dann von denen gesetzt wirst, da wird ein Mittel gebildet und so fällt das Ergebnis für dich aus. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, ob ich jetzt gegebenenfalls eine Platzierung verschenkt habe, weil ich meine Brille auf der Bühne aufbehalten habe. Ja.
Okay.
Ja, du weißt es nicht. Und deswegen ist es in diesem Sport mehr denn je wichtig, sein absolutes Paket zu bringen an dem Tag. Nichts dem Zufall zu überlassen, sprich von der am besten sitzenden und möglicherweise farblich auch passenden Posinghose, über solche Dinge denkst du danach, da hätte ich mir früher nie Gedanken gemacht, dass die Farbe gut ist, wir werden ja getannt, ja, dass die auch wirklich ausnahmslos streifenfrei gut sitzt, dazu gehört eine Ganzkörperrasur und das sind so Dinge, wo du versuchst, möglichst die Fehlerquellen klein zu halten. Das ist in anderen Sportarten auch so. Und dann mit einem nahezu perfekten Posing deine Stärken hervorzuheben und deine Schwächen zu kaschieren. Weil Schwächen hat bis auf ganz wenige Athleten auf der Bühne, die hat jeder. Ja, und du wirst natürlich immer schauen, der eine, der hat hervorragende Arme, dass er die besser zur Geltung bringt und der nächste wiederum hat Top-Beine, dann wird er die Top-Beine noch mehr zeigen und in den Vordergrund rücken. Und es gibt aber so Mindestkriterien, von denen du weißt, dass sie erfüllt sein müssen, weil ansonsten brauchst du es gar nicht zu probieren, da wirst du nach hinten durchgereicht. Und das heißt, da oben kannst du nicht hinkommen und hast dieses berühmte Sixpack nicht. Das muss messerscharf definiert sein. Das ist eine Grundvoraussetzung.
Okay.
Ja, und eine Grundvoraussetzung ist einfach nur mal sichtbare Muskulatur. Genauso wie du würdest ja auch beispielsweise zu einem Sprint, würdest du ja nicht barfuß gehen. Du wirst Spikes anziehen.
Ja, ja.
Und das sind eben so diese Dinge, die einfach vorausgesetzt werden. Und ich habe eben auch überlegt, was man noch verbessern kann. Man kann in der Jury bei uns nachfragen. Und nach den Schwächen fragen und leider bekommst du, das finde ich verbesserungswürdig, tatsächlich echt nur eine Auskunft, wenn du im Finale gewesen bist. Was hätte besser sein können? Vorrunde oder ja. Zwischenrunde, wenn du da ausscheidest, gar nicht. Da heißt es einfach, das ist so entschieden mit Platzziffer und fertig. Das ist ein bisschen schwierig. Na?
Also es ist im Prinzip, könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, sich zu 100% vorzubereiten und dann auf der Bühne eine sehr gute Performance abzuliefern und dann entweder, also in erster Linie ist man mit seiner Leistung zufrieden und hofft dann auf ein gutes Ergebnis seitens der Kampfrichter. Also geht man so in so einen Wettkampf rein?
Ja, also so ist mein Mindset in dem Fall. Ja, ich sage, ich will meine persönliche Bestform bringen. Persönliche Bestform heißt ja immer, ich bin besser als vorher. Ja, und wenn ich die geschafft habe, dann sage ich, ist die Platzierung zweitrangig. Natürlich rechnet man sich ein bisschen was aus. Ja, also ich sag mal, bei meinen ersten Bodybuilding-Wettkämpfen, da bin ich hinter der Bühne gestanden und kam da rein und habe gedacht, oh mein Gott, die machen alle einen anderen Sport als ich, wie die aussahen. Ja, und da erkennst du schon einfach auch ein offensichtliches Verbesserungspotenzial. Aber wenn du dann wirklich mal an deine eigene Grenze auch von dem, was du dafür ins Training und in die Diät letztendlich legen kannst, Benjamin, gekommen bist, dann erschöpft sich das auch irgendwann. Ne? Dann sind das nur noch klitzekleine Nuancen, die gegebenenfalls auch von der Tagesform abhängig sind. Habe ich gut geschlafen? Hat das Aufladen mit Kohlenhydraten am Tag davor geklappt? Ja, ist das Wasser ganz draußen? Das sind so die Kleinigkeiten. Ja. Sind die Posen rund und hält die Farbe? Und dann letztendlich kann immer nur das Ziel sein, dass man, die beste Version von sich selbst stellt man hin.
Ja. Also da muss dann auch wirklich alles zusammenkommen, dass alles passt. Kein Platz für oder wenig Platz für, Fehler oder ungünstige Vorbereitungsvarianten. Also das, du sagst, schlecht geschlafen oder ähnliches.
Ja.
Aber das macht vielleicht auch so ein Stück weit den Reiz aus, oder?
Ja, das macht auf jeden Fall den Reiz aus. Natürlich musst du auch so ein klitzekleines bisschen, wie ich immer sage, so eine Rampensau sein, also dich da oben auch präsentieren wollen. Ich meine, so ganz normal ist das jetzt nicht. Ja, du stellst dich dahin in so einem Posing-Schlüppi, wie ich immer sage, und dann zeigst du dich so. Ja, das musst du auch wollen. Ja, und ja. Das ist zum Beispiel der Reiz. Und ich finde eigentlich seine Form, wie die sich dann so verbessert, so Stück für Stück zu sehen, was der Körper da noch kann und hergibt, das finde ich eigentlich wirklich immer am spektakulärsten. Und Freund von mir und auch Geschäftspartner, der das Tanning seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und international macht, Leo Pippinger, war auch schon zu Gast bei mir von Expert Tan. Der tannt mich immer persönlich. Und wenn der dann die Farbe aufbringt, dann macht er dann immer so zu mir, riecht nach Wettkampf, oder? Ja. Und das ist so, ne? Und jeder hat so seine Rituale. Bei den einen ist es, ich binde mir zuerst den linken Spike zu. Ja, genau. Hast du eins gehabt, ein Ritual vorm Lauf?
Also im Prinzip war schon die Vorbereitung für den Lauf ein Stück weit irgendwie ein Ritual. Also das war im Prinzip immer alles gleich. Also ich wusste genau, nach 15 Minuten in der Aufwärmphase mache ich dann die Übung. Also vom Beginn des Aufwärms bis zum eigentlichen Start habe ich ziemlich genau 60 Minuten gebraucht. Und heute kann ich das nicht mehr so genau sagen, aber früher wusste ich halt, okay, Minute 25 ist jetzt genau die Übung dran, um dann einfach in den Wettkampfmodus zu kommen. Also das hatte ich früher auch. Und für mich war dann auch immer wichtig, ich habe im Prinzip den Startblock fast auf den Millimeter genau ausgemessen, dass da alles passt. Und das war mir eben auch immer noch sehr, sehr wichtig.
Hat jeder auch so seins, wie er da reinkommt.
Ich denke auch.
Ich finde, das ist halt auch, irgendwo bleibt es am Ende auch das kleine Geheimnis für einen selber, wie man es macht. Ne? Das ist tatsächlich so.
Ja.
Benjamin, von Podcaster zu Podcaster. Ich bin großer Fan von Mein Athlet.
Das freut mich.
Ich bin aus, einfach auch, weil ich Sport interessiert bin. Wenn die 8 Stunden Schlaf nicht wären, 24 Stunden Sport interessiert mich schon immer, auch neben anderen Interessen. Aber es gibt wohl kaum eine Sportart, für die ich kein Interesse habe. Und Leichtathletik natürlich sehr, einfach auch wegen den vielen Superstars, die es da über die Jahre gegeben hat, werden einige genannt. Und ich will mal noch ein paar von meiner Seite hervorheben, von denen ich immer sehr fasziniert war. Ich mochte den jetzigen Präsidenten des Leichtathletikverbandes, müsste aktuell noch sein, den Sebastian Coe,
ja,
immer sehr als Läufer. Da gab es so eine Anekdote, ob sie stimmt, weiß ich nicht. Sein Hauptkonkurrent in der Zeit war Steve Ouellette. Und mit denen ist er öfter angetreten, manchmal haben sie sich in Wettkämpfen auch gemieden, aber Coe soll die Angewohnheit gehabt haben, vor einigen Läufen auch gesagt haben zu seinen Gegnern, ich bitte um Vortritt, ich will Rekord laufen. Und das habe ich Ende der 80er gelesen. Ob das jetzt wirklich so stimmt, das weiß ich nicht. Manchmal wird ja sowas auch dann auch hochstilisiert. Und deswegen, das ist ganz, ganz interessant, was du bei dir in Mein Athlet machst. Du hast sehr viele Fachleute, die zu Wort kommen. Wir haben bereits gehört, dieser Fachmann da im Bereich Biomechanik, Alt heißt der,
glaube ich. Dr. Ja. Tobias Alt, genau. Der ist Biomechaniker und beschäftigt sich rund um das Thema Sprint.
Sehr, sehr hörenswert. Diese beiden Episoden habe ich sehr viel gelernt. Habe unter anderem auch was mit ins Krafttraining, ins Bodybuilding-Training über den Bereich der Knöchelbeweglichkeit mitnehmen können. Da hat er was gesagt.
Genau. Das fand ich auch super interessant. Ankle Rocker, also die Mobilität des Fußgelenks, dass die ein entscheidender Faktor dafür ist, wie schnell jemand beschleunigen kann. Also das war auch so ein Punkt. Da hatte ich davor auch noch nicht so viel drüber gehört. Und da hat er eben auch angesprochen, dass es im Bereich des Krafttrainings interessant sein kann.
Ja, das einfach zum Beispiel bei solchen Übungen wie der Kniebeuge, ja, wo ein starkes Steuern eben gegebenenfalls zu weit über die Knöchel passieren kann oder mangelnde Knöchelbeweglichkeit neben der Hüftflexion, dass sie vorhanden ist, einfach auch dafür sorgt, dass ich nicht so tief runterkomme. Ja. Und er hat ja da auch eine Übung kurz beschrieben.
Ja. Ja.
Und das fand ich sehr interessant. Dann Thema Sportpsychologie auch, was du hattest, und natürlich die Athleten, die bei dir zu Gast sind. Also mir ist wir hatten auch im Vorfeld darüber gesprochen und ich möchte das auch hier gern ansprechen, noch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sich das wirklich lohnt, auch in deinen Podcast regelmäßig reinzuhören. Annabelle Müller, die Ultra Trail Läuferin, die gesagt hat über den Tour de Jour, eigentlich halluziniere ich schon nach den ersten 24 Stunden.
Ja. Das war absolut beeindruckend. Genau, der Tour de Jour, über 300 Kilometer. In, ich glaube, 6 Tagen hat sie da zurückgelegt, 22 Höhenkilometer. Absolut beeindruckende Leistung.
Und sie ist sich verlaufen. Ja, hat sich verlaufen.
Ja.
Ja. Und es waren wohl noch ein paar Kilometer mehr. Ich fand dann auch das Thema ganz interessant hier, wie übers Aufgeben, wie man da auch spricht. Und ich weiß nicht, ob du bei mir schon mal reingehört hast in die Folgen mit Hybridathlet Dr. Frank-Holger Acker.
Die kenne ich noch nicht.
Ja, die ganz interessant. Das ist derjenige, der Krafttraining mit Langstreckenlauf verbindet und das sehr erfolgreich. Der hatte unter anderem dieses Kunststück fertiggebracht, letztes Jahr im Herbst tatsächlich bei der deutschen Meisterschaft der GmbF im Natural Bodybuilding in der Athletikklasse anzutreten, Dritter zu werden. Das war Samstag und am Sonntag ist er in Köln den Marathon gelaufen.
Wow.
Ja, und das natürlich bei völlig konträren Sportarten. Ja, der ist dann auch noch in einer passablen Zeit gelaufen. Da ist noch dieses große Problem der Dehydration. Zum Bodybuilding-Wettkampf muss ich dehydriert antreten und zu einem Marathonlauf muss ich hydriert kommen. Und der hat auch noch sehr, sehr ansprechende Kraftleistung. Und der war in Schwerin in diesem Sommer auch so einen Trail gelaufen über etwas mehr als 60 Kilometer Und ich habe ihn dann auch über das Thema Aufgeben ausgefragt. Und da sage ich, wie oft denkst du da dran? Und da sagt er, wahrscheinlich öfter, aber er vergisst es immer wieder. er vergisst es immer wieder. Ich sage, ja, wie dann dabei oder hinterher? Er sagt, ja, ich habe es dann irgendwann vergessen, weil ich bin ja dann angekommen. Ja. Und ich habe dann das, ich konnte mir das so richtig vorstellen, wie ich die Annabel Müller da gehört habe, wie die erzählt hat über diese wahnsinnigen Witterungsumschwünge, ne?
Ja.
Die erzählte da von einem Tag mit plötzlich Neuschnee und Eis und am nächsten Tag waren irgendwie 25 Grad.
Ja. Ja, das mit dem Neuschnee war, glaube ich, direkt nach dem Start am ersten Tag, als sie da in die Berge hoch sind, wo sie dann auch noch im Prinzip Spikes oder so Schuhe oder Aufsätze anziehen musste, um über die glatten Flächen, über das Eis, über den Schnee zu kommen. Und das einfach, ja, die Witterungsbedingungen da auch extrem waren. Also das war wirklich eine unglaublich beeindruckende Leistung, die sie da gebracht hat.
Ja, so hat mich wirklich auch schwerst beeindruckt. Ich hing da richtig dran. Also ich schaffe es sehr oft nicht, die Podcast-Folgen mit einem Mal durchzuhören, meistens auf zwei oder dreimal, aber die habe ich durchgehört. Kann ich mich nur erinnern, dass ich vor lauter Lust, das zu Ende hören zu wollen, gleich noch eine Trommel Wäsche gemacht habe und habe mein eigenes Training nach hinten verschoben. Und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, was solche Leute zum Thema mentale Einstellung einfach zu sagen haben. Ja.
Ja.
Und ich glaube, sie ist ja auch Speakerin, ja, in dem Bereich und
richtig.
Sagt da eine ganze Menge. Aber es sind sehr, sehr viele beeindruckende Athleten auch dabei. Unter anderem habe ich gesehen, den habe ich noch nicht gehört, den Podcast werde ich mir aber anhören. Der eine Marathoni, der auch schon bei dir war und jetzt erst kürzlich Bestzeit gelaufen ist, ne?
Genau, Amanal Petros ist vor kurzem deutschen Rekord über die Marathonstrecke gelaufen. Und es ist auch ein super spannendes Interview. Amanal hat da auch über die Militär-WM in 2019 berichtet, wo er im Halbfinale mit normalen Turnschuhen und nicht mit Spikes gelaufen ist. Auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie es dazu kam, erzählt er auch in dem Interview. Deswegen, er war auch schon mit dabei. Dann Niklas Kaul, der aktuelle Zehnkampf-Weltmeister. Malaika Mihambo, die ist auch aktuelle Weltmeisterin.
Die Weitspringerin.
Im
ne?
Weitspringen,
ja.
Genau.
Ja.
Beides auch Sportler des Jahres in Deutschland gewesen. Thomas Röhler, Speerwurf-Olympiasieger. Das sind schon immer sehr, sehr spannende Geschichten, die Athletinnen und Athleten zu erzählen haben. Also vor allem, mir geht es eben auch so ein bisschen um den Trainingsalltag, dass man da einfach mal einen Einblick bekommt, wie trainieren solche Sportler eigentlich und auch wie gehen die mit Fragestellungen um mentale Stärke. Ernährung ist auch immer ein wichtiges Thema und eben auch Trainingslager. Ist auch etwas, was ich super spannend finde. Da gibt es ja verschiedenste Orte überall auf der Welt und da frage ich mich auch immer, warum reisen die einen in die USA nach Florida, andere nach Kenia, wieder andere nach Südafrika und dass man einfach so auch außerhalb der Höhepunkte, wenn die Leichtathletik schon im Fokus steht, mal so ein bisschen was über die Sportler erfährt, weil die trainieren ja jeden Tag, leben den Sport, deswegen kann man auch oder finde ich es auch spannend, da auch so mal was über die zu erfahren.
Ja, das ist schon auch mitunter ein ziemlich spektakulärer Alltag, den die haben, auch wenn er für sie sich natürlich auch immer gleich anfühlt, weil das ihre Routine ist und das ist auch sehr wichtig, strukturbestimmend. Aber ich bin auch immer wieder verwundert, wo da auch was gemacht wird. Ich habe einen Nachwuchsringer, der im deutschen Nationalkader steht, auch schon als Gast bei mir gehabt und die fahren halt grundsätzlich, wenn es ins Trainingslager geht, nach Russland. Ja, weil da sind die besten Ringer, da sind die besten Bedingungen für die Ringer und da hat man die Möglichkeit, sich mit gleichwertigen oder stärkeren Gegnern zu messen und natürlich auch zu lernen. Auch für den Fall, dass man, wie wir immer früher gesagt haben, mit mir wird die Matte ausgeklopft. Ja, das kann dir dann auch passieren und das ist schon immer interessant, auch was sie auf sich nehmen dafür. Ja,
ja.
Das fasziniert mich. Wenn wenn du dir jetzt vielleicht auch Sportarten übergreifend, muss es aber nicht, wenn es die Leichtathletik ist, wenn du dir 2, 3 Podcast-Gäste auch international wünschen könntest, wen würdest du einladen?
Oh, das ist eine gute Frage. Aus dem Boxen Mike Tyson.
Mhm. Da wäre ich sofort bei dir, ja.
Bitte?
Da wäre ich sofort bei dir. Ja. Ja. Da wäre ich Co-Moderator.
Ja. Der hat, glaube ich, so einiges zu erzählen. Auch großer Boxfan, deswegen das früher auch verfolgt. Ja. Dann das ist wirklich eine gute Frage. Ich versuche es jetzt auch außerhalb von der Leichtathletik welche zu finden. Im Basketball Dirk Nowitzki, da hatte ich habe ich im letzten Jahr das seine Biografie gelesen, The Great Nowitzki. Das fand ich super spannend und da gibt es ja auch die eine oder andere Dokumentation über ihn. Und ich sag mal, von so einem kleinen 2,11 Meter großen Jungen, der da aus Würzburg in die USA geht und da wirklich zu einer Ikone wird, das finde ich, ist eine unglaublich spannende Geschichte. Deswegen wäre er noch jemand, den ich sehr, sehr gerne interviewen würde.
Ja. Also Mike Tyson wäre ich bei dir, wenn ich es mir wünschen könnte. Du hast wahrscheinlich auch die Biografie von ihm gelesen, The Undisputed Truth. Ne?
Noch nicht, aber das ist noch mit auf meiner Liste. Also
ist sehr, sehr lesenswert, weil wenn man das Buch gelesen hat, hat ja in der Zwischenzeit auch ein weiteres autobiografisches Buch herausgegeben. Das Buch gelesen hat, wundert man sich eigentlich, dass der überhaupt noch lebt, bei dem, was der schon als Kind durchgemacht hat. Und der ist ein sehr viel vielschichtigerer Mensch und Sportler, als man eigentlich glaubt. Und der ist in jedem Fall beeindruckend, nicht nur wegen seiner Physis, sondern auch wegen seiner grundsätzlichen mentalen Einstellung, die er hat. Und das wird auch in dem Buch sehr, sehr gut beschrieben. Ich würde mir noch einen Boxer, einen aktuellen, einladen, der nicht nur zur absoluten Weltspitze gehört, sondern meiner Meinung nach auch der beste Schwergewichtsboxer überhaupt momentan ist. Und das ist Tyson Fury, weil das ist so ein verrückter Vogel, mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten wollen, weil der hat ja nun auch einiges hinter sich und nach meiner Auffassung kann der von allen Schwergewichtsweltmeistern, aktuell sind es ja nur noch 2, mit Deontay Wilder ist ja von ihm entthront worden und haben ja nur noch Anthony Joshua und ihn, und er ist für mich der bessere Boxer tatsächlich, aber das wird sich zeigen, wenn sie sich gegenüberstehen, ja, das wird man sehen.
Ja.
Und da kann man, denke ich, vorher nicht viel sagen. Und ich hätte tatsächlich gerne eine Leichtathletin bei mir, Heike Drechsler. Weil die genuin von mir um die Ecke stammt, die ist ja aus Jena. Und ich fand die immer faszinierend, auch wie viele Jahre die ganz weit vorne mitgesprungen ist. Ja. Und ich mochte auch immer ihre sehr, sehr freundliche und herzliche und auch bodenständige Art, sehr bescheiden. Und die, da ist auch so dieses nach der Karriere wäre. Das wäre total interessant, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Naja, vielleicht haben wir mal Glück, aber eben. Das wird sich ja zeigen, ja. Ja, wie geht's weiter mit meinem Athlet? Du hast gesagt, das ist ein absolutes Hobby von dir, ist bei mir ja genauso. Und aber ich denke mal, da können wir uns sicherlich noch lange dran erfreuen, oder?
Ja, absolut. Also ich habe jetzt gerade die 85. Folge aufgenommen. Das heißt, im nächsten Jahr geht's auf die 100 zu. Dann freue ich mich auch in 2021 auf die Olympischen Spiele in Tokio. Da wird's mit Sicherheit auch sehr, sehr viele spannende Geschichten drumherum geben. Also der Podcast, den wird's noch eine ganze Weile geben. Einfach auch, weil es so viele spannende Charaktere in der Leichtathletik und Geschichten drumherum gibt.
Ja, also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, und wir hatten ja auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass diese wunderbaren Gespräche mit diesen interessanten Menschen auch unseren Horizont erweitern. Ich glaube, ich kann das auch für dich so sagen, ja, hast du ja auch bestätigt, und also ich habe auch dadurch gelernt, ich habe ja mit Stronger Than You während des ersten Lockdowns begonnen. Wir sind ja jetzt in Lockdown 2.0 aktuell, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie es zeitlich einordnen können. Und das habe dann festgestellt, ja, jetzt guckst du wieder mal auch über den Tellerrand hinaus. Mein Ziel war ja, das sportartenübergreifend zu machen. Ja.
Ja.
Und auch viele interessante Gäste da gehabt. Und es wird und soll auch bei mir noch lange so weitergehen.
Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube auch gerade jetzt in diesen Zeiten, jetzt im zweiten Lockdown, es ist eben einfach, wenn man so ein Hobby wie einen Podcast hat, einfach was, worauf man sich konzentrieren kann, sich freuen kann und sich nicht vielleicht den ganzen Tag mit den momentan vorhandenen negativen Geschichten auseinandersetzt. Das ist einfach auch so ein Stück weit Ablenkung, glaube ich, die einem ganz gut tut.
Ja, das sehe ich auch. Und im Moment sind wir alle eingeschränkt mit dem, was wir gerne tun. Und die Dinge sind nun mal so, wie sie sind und man kann sie nicht ändern. Ja,
genau.
Das ist einfach der Punkt aktuell. Und da müssen wir aktuell auch durch, nicht wahr? Ja, da müssen wir aktuell einfach auch durch und sinnvolle Beschäftigung suchen. Bildung darf nie aufhören.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Und der Spruch heißt, man sollte nie aufhören, sich zu bilden, so rum. Und deswegen find ich das auf der Basis sinnvoll. Und wir tragen ja auch letztendlich dazu bei, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen Mehrwert haben davon. Ja.
Ja.
Ja, ja, Benjamin, ich bedanke mich bei dir, dass du Gast gewesen bist bei Stronger Than You.
Das ich habe zu danken für die Einladung.
Sehr gerne. Es war sehr, sehr schön, dich da zu haben. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Mein Athlet. Wir haben uns auch darüber kennengelernt. Das kann man auch mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen. Ich habe dich einfach angeschrieben und gefragt, ob du Lust hast, bei mir Podcast-Gast zu sein. Also das war jetzt nicht aus irgendeinem Erfordernis oder Zwang heraus entstanden, sondern ganz spontan. Und Benjamin hat zugesagt, worüber ich froh bin. Wenn ihr Anregungen zu der heutigen Podcast-Folge habt oder auch im Allgemeinen, sehr, sehr gerne über personal-trainer@gmx.eu oder auch bei Instagram Stronger Than You, the Podcast, könnt ihr euch sehr, sehr gerne melden. Feedback freue ich mich natürlich auch immer. Abonniert unseren Podcast, hört weiterhin, bleibt uns gewogen und gesund. Alles Gute, bis bald, euer Olaf.
Mach's gut.